ARD.
Es gibt ja so einen Spruch, dass man sagt, mit Bildungspolitik kann man Wahlen zwar verlieren, aber nicht gewinnen. Und ein bisschen was ist da, glaube ich, dran. Wir haben etliche Landesregierungen in der Vergangenheit gehabt, egal von welcher politischen Couleur, die gescheitert sind, unter anderem deshalb, weil sie schlechte Bildungspolitik gemacht haben oder ihre Bildungspolitik nicht vermitteln konnten. Und andererseits sehen wir, also kann ich mich jedenfalls an keinen Wahlkampf auch auf Landesebene erinnern, wo ich sagen würde, da wurde tatsächlich mit einem bildungspolitischen Thema der große Schritt nach vorne und der Punktgewinn gemacht.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. In der heutigen Folge von Die Schule brennt spreche ich ein weiteres Mal mit Armin Himmelrath, einem renommierten deutschen Bildungsjournalisten, der für den Spiegel schreibt, regelmäßig im Deutschlandfunk zu Bildungsthemen zu hören ist. In einer vielbeachteten Folge von Die Schule brennt sprachen wir über die Hölle-Referendariat und darüber, was sich in der Lehrerausbildung ändern muss, damit wir nicht noch weitere Lehrkräfte verlieren. Unser Fokus in der heutigen Folge liegt auf den bildungspolitischen Plänen der Parteien für die Bundestagswahl 2025. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Programme von CDU, SPD, Grünen, AfD, Die Linke, dem Bündnis Sarah Wagenknecht und vielleicht auch Volt und diskutieren, welche Visionen und Konzepte für das deutsche Bildungssystem zukunftsweisend sind. Armin, schön, dass du nochmal da bist.
Ich freue mich auch. Hallo Bob.
Bevor es losgeht, eine Anmerkung. Noch nicht alle Parteien haben ihre Programme verabschiedet. Im Falle der Grünen, der Partei Die Linke und bei der AfD liegen Entwurffassungen vor. Auch sollte klar sein, dass wir an dieser Stelle nur einige Punkte besprechen können. In den Programmen, die wir in die Shownotes packen, finden sich natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Punkten. Lieber Armin, zunächst eine sehr allgemeine Frage. Hast du in einem Parteiprogramm, egal welcher Partei, etwas gelesen, was dich überrascht oder irritiert hat?
Überrascht oder irritiert in dem Sinne nicht in den Programmen. Mich hat tatsächlich ein bisschen belustigt, dass die FDP bei ihrem Dreikönigstreffen Anfang Januar in Stuttgart sich hingestellt hat, Christian Lindner, und gesagt hat, dass Bildung das A und O der Identität, sozusagen der Wahlidentität der FDP sei. Das ist insofern natürlich witzig, als sie jetzt 3 Jahre lang das Bildungsministerium geführt hatten, eine vielleicht nicht ganz überzeugend performende Ministerin dort hatten. Und dass er sich jetzt hinstellt, nachdem sie die Koalition quasi haben platzen lassen, um dann zu sagen, das ist unser Mega- und Leib- und Magenthema, das fand ich schon witzig tatsächlich. Ansonsten wenig Überraschungen dabei, wenn man sich durch die Programme liest. Und manches eher so, dass man sagt, ja, das habe ich tatsächlich so erwartet. Und das kann in alle Richtungen gehen. Also das es ist bei manchen Parteien wenig überraschend, dass sie sich sehr stark für das Thema Bildungsgleichheit einsetzen, bei anderen sehr stark für die Rückkehr im Grunde zur Schule, wie wir sie vor 30, 40, 50 oder auch 80 Jahren hatten. Also das sind Punkte, die dann nicht so überraschend waren, gleichwohl sehr deutlich in den Aussagen.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal zu deiner Kritik an Bettina Stark-Watzinger kommen. Es gibt ja immer verschiedene Seiten. Zum Beispiel beim sogenannten Digitalpakt 2.0 hat es ja viele Monate gedauert, fast ein Jahr, bis da was zustande gekommen ist. Und der Deal wurde dann tatsächlich erst unter Cem Özdemir geschlossen. Was wäre denn konkret deine Kritik an der Bildungspolitik von Seiten des Bundes, die die FDP in den letzten 3 Jahren versucht hat?
Ich fange mal mit dem Positiven an. Die FDP war die einzige Partei, ist es übrigens auch in den Bundestagswahlprogrammen, die ganz deutlich sagt, wir müssen diesen Bildungsföderalismus nochmal so richtig uns vornehmen. Und die FDP will es tatsächlich auch sehr weit treiben. Da ist eine Forderung drin, was die Abschaffung der Kultusministerkonferenz angeht, ein Neuverhandeln dessen, was zwischen Bund und Ländern möglich ist. In dieser Form sagen das auch andere Parteien, aber die FDP geht da am weitesten. Man hat davon nur in den vergangenen Jahren wenig gesehen, von dieser Reform des Bildungsföderalismus, die sie sich jetzt groß auf die Fahnen schreibt, die Bettina Stark-Watzinger übrigens auch schon vor 3 oder 4 Jahren angekündigt hat und auch im damaligen Wahlkampf spielte das eine Rolle. Da ist wenig gekommen und so ein Beispiel wie der Bildungspakt zeigt ganz gut, wie dann auch die FDP sich diese föderale Struktur, also die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, sogar zunutze gemacht hat, um Politik zu verlangsamen in diesem Fall oder gar nicht zu machen. Und dass tatsächlich Cem Özdemir das dann innerhalb weniger Tage, Wochen anschließend auf die Spur setzen konnte, zeigt ja, dass es durchaus Einigungswillen gab bei den Ländern. Da hat Bettina Stark-Watzinger für den Bund wenig ja nach vorne getrieben, hat wohl auch blockiert, was man so hört. Sie selber hat sich dazu natürlich anders geäußert, hat gesagt, nee, das liegt alles an den Ländern. Aber da ist so ein Gefühl schon nach 3 Jahren ihrer Amtszeit, dass sie tatsächlich eher blockiert als vorangetrieben hat, wobei es unbestreitbar auch natürlich eine schwierige Situation ist als Bundesministerin, die eigentlich für Schulen nicht zuständig ist. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Bereiche, in denen Bund, Länder und Kommunen dann doch zusammenarbeiten müssen. Der Digitalpakt ist natürlich einer. Auch die Frage, wie gehen wir um mit dem großen Thema Lehrkräftemangel, da wäre sicherlich mehr Engagement von Seiten des Bundes denkbar gewesen.
Wie siehst du in diesem sehr gerafften Bundestagswahlkampf das Thema Bildungspolitik gerade grundsätzlich? Ist das vielleicht auch in der medialen Berichterstattung ein relevantes Thema oder mal wieder Nische?
Es ist, hoffe ich, in der Berichterstattung ein Thema. Wir versuchen das beim Spiegel ja auch entsprechend abzudecken. Aber tatsächlich erlebe ich es in der politischen Diskussion, in den Wahlkampfauseinandersetzungen eher als Nischenthema. Und das fügt sich so ein bisschen ein in die Beobachtungen, die wir aus früheren Wahlkämpfen auch kennen. Also dass sozusagen das verbal sehr aufgeblasen wird, gesagt, Bildung, das ist der Rohstoff, den wir überhaupt nur haben in Deutschland, der wichtigste Rohstoff. Da müssen wir wahnsinnig viel investieren, da müssen wir viel machen, das ist ein Megathema. Aber in der tatsächlich geführten Auseinandersetzung merkt man von dieser Mega-Themensetzung eigentlich relativ wenig. Das sind dann eher so kleinere Dinge am Rande. Wir haben de facto im Moment, jedenfalls nehme ich das so wahr, keine Diskussion zum Beispiel über das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern, also diese föderale Aufteilung. Wir haben keine echte Diskussion darüber, welche Rolle die Kultusministerkonferenz einnehmen kann und sollte, wie viel man koordiniert, wie viel Einheitlichkeit da ist. In den Programmen steht sowas schon eher drin, aber in der öffentlichen Diskussion kommen dann, ich sag mal so, kleinere Häppchen eigentlich nur an. Zum Beispiel die Frage, brauchen wir jetzt ein Handyverbot an Grundschulen oder nicht? Das ist so ein bisschen sehr weit runtergebrochen, alles, was bei Bildungspolitik gerade mit einigermaßen Aufmerksamkeit diskutiert wird. Viel darüber hinaus sehe ich tatsächlich nicht.
Wie erklärst du dir das?
Es ist natürlich schon einfach, über Handys zu reden, und wir haben eine Steilvorlage aus Australien mit dem Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige, die kein TikTok mehr nutzen dürfen. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen in ihrer eigenen Familie kennen, Kinder, Jugendliche mit und ohne Handy, und wie viel nutzen die das, und das sind potenzielle Streitpunkte, und da kann man natürlich ganz super auch anknüpfen. Und wenn man sich dann hinstellt, wie diverse CDU-Bildungsminister in den Ländern und sagt, Handyverbot in der Grundschule, sind wir sehr dafür, und wir sollten auch mal über dieses Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige reden. Das ist einfach ein Thema, was Aufmerksamkeit zieht. Damit hat man einen Punkt gesetzt, aber es führt natürlich nicht zu den eigentlichen Problemen, mit denen das deutsche Schul- und Bildungssystem zu tun hat. Und da gibt es natürlich viel, viel mehr zu diskutieren. Die kaputten Schulklos und die undichten Dächer gehören dazu. Also die Substanz der Gebäude, überhaupt die Art, wie Räume in modernen Schulen aussehen sollten. Das führt dann schon ein bisschen weiter als nur übers Reparieren und Sanieren hinaus. Wir haben so Punkte wie den Lehrkräftemangel, der gar nicht vorkommt in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion nach meiner Wahrnehmung. Vielleicht, weil alle ein bisschen ermüdet und erschöpft sind. Den gibt es schon länger. Der wird uns noch extrem lange begleiten, und alle so zucken mit den Schultern und sagen, ja, wissen wir auch nicht so richtig. Wir haben so Punkte natürlich wie den Digitalpakt, der aber auch so ein bisschen aus der Wahrnehmung verschwunden ist, weil er jetzt ja erstmal vom Tisch ist, dadurch, dass Cem Özdemir als Übergangsbildungsminister sich geeinigt hat mit den Ländern, wobei diese Einigung eben auch im Grunde nur eine Absichtserklärung ist. Man muss natürlich gucken, was die nächste Bundesregierung damit macht, wie sie diesen Impuls aufnimmt und ob sie sich daran hält. Also das ist wirklich ein großes Spektrum an Aufgaben, mit denen wir zu tun haben in den Schulen. Und dann kommen natürlich so grundsätzliche Dinge hinzu, wie Bildungsungerechtigkeit, Bildungsungleichheit, die große Spreizung zwischen den Kindern, die wahnsinnig gute Karriere, Bildungskarrierechancen haben, und denen, die eigentlich von vornherein kaum eine Chance haben. Und auch das spielt in den Programmen eine Rolle, also so im Sinne von, das ist wichtig, darüber müssen wir reden, aber de facto gerade drüber geredet wird nicht.
Also mit anderen Worten, in kurz gefasst, je komplexer das Thema, desto schwieriger ist es, drüber zu reden, desto eher lässt man als Partei die Finger davon und konzentriert sich lieber auf Handyverbote, mit denen man Punkte setzen und polemisieren kann.
Ja, das ist so ein bisschen der Verdacht, und es gibt ja so einen Spruch, dass man sagt, mit Bildungspolitik kann man Wahlen zwar verlieren, aber nicht gewinnen. Und ein bisschen was ist da, glaube ich, dran. Wir haben etliche Landesregierungen in der Vergangenheit gehabt, egal von welcher politischen Couleur, die gescheitert sind, unter anderem deshalb, weil sie schlechte Bildungspolitik gemacht haben oder ihre Bildungspolitik nicht vermitteln konnten. Andererseits sehen wir, also kann ich mich jedenfalls an keinen Wahlkampf auch auf Landesebene erinnern, wo ich sagen würde, da wurde tatsächlich mit einem bildungspolitischen Thema der große Schritt nach vorne und der Punktgewinn gemacht. Mhm. Also das ist wirklich ein Thema, das komplex ist. Wir leben in einem System mit 16 verschiedenen Bildungsgesetzen oder Schulgesetzen, die dann auf einer 17., nämlich der Bundesebene, noch koordiniert werden müssen. Und das zu vermitteln ist nicht immer ganz einfach. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Tendenz da, man klammert sich an das, was man hat, was man kennt. Und da jeder in der Republik oder so gut wie jeder und jede mal auf einer Schule war, kennen auch alle die Schulen, und dann sagt man so, ja, so schlimm war es eigentlich nicht, wir wursteln uns durch. Das ist ja ein Befund, den wir an anderer Stelle ja auch schon öfter mal diskutiert haben, auch wir beide, dass das einfach, solange es noch irgendwie weitergeht, ist halt auch der Handlungsdruck nicht so wahnsinnig groß. Wir kommen ja gerade noch durch, ne?
Gehen wir mal konkret in Punkte aus den Programmen. Dadurch, dass wir das gleich nochmal versuchen auch zu vergleichen, bitte ich dich um etwas kürzere Antworten. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, wir können sowieso nicht alles bis hinein ins letzte Detail definieren, obwohl das in den Programmen ja auch gar nicht vorgesehen ist. Die CDU-CSU will den Entwicklungsstand aller 3- bis 4-Jährigen nach einheitlichen Standards testen, und die vorschulische Sprachförderung soll verpflichtend sein. Die Partei plant, das Bundesprogramm Sprachkitas neu aufzulehnen. Es sei direkt schon mal gesagt, dass diese verpflichtenden Tests auch in anderen Parteiprogrammen zu finden sind. Jetzt mal von der CDU-CSU ausgehend, wie bewertest du diesen Ansatz?
Das ist erstmal ein Ansatz, der einiges für sich hat, denn er beinhaltet ja einen Blick auf Sprache und identifiziert Sprache quasi als entscheidendes Momentum fürs Mitkommen in der Schule und für Bildungserfolg. Und das sagen andere auch. Also das gibt's auch bei den Grünen, das gibt's auch bei der SPD. Also das zieht sich durch viele Programme. Aber dass eben jetzt hier so Mindeststandards angelegt werden sollen bei der Einschulung, dass eben auf Sprache und darüber hinaus, so lese ich das Programm, auch auf soziale Fähigkeiten geschaut werden soll. Das wird, glaube ich, viele, die in Schule selber aktiv sind, gerade in den Grundschulen, ansprechen. Einfach weil das ein Problem ist, dass dort eine große Heterogenität herrscht, die sie dann in den Schulen auffangen müssen. Und wenn das natürlich vorher so ein bisschen normiert würde, dann wäre das sicherlich eine Hilfe, dass die Hoffnung, die damit verbunden ist. Gleichzeitig spricht daraus so ein bisschen eine Idee, die man auch an anderen schulpolitischen Punkten der CDU findet, dass nämlich sich durch die richtigen Rahmensetzungen, durch die richtigen Messwerte Dinge verbessern lassen. Sie sprechen sich auch dezidiert aus für ein bundesweit vergleichbares Abitur, dass eben Vergleichsarbeiten auch während der Schulkarriere weiterlaufen, dass Lernstandserhebungen erhoben werden. Also dieses ständige Messen und Vergleichen, das ist für die CDU ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die eigene Vorstellung von Bildungspolitik. Wie gesagt, auf Bundesebene im Bundesprogramm und nicht in Landeswahlkampfprogrammen, wo wir uns ja gerade nicht bewegen.
Ich hatte da noch zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass diese Forderung nach einer besseren Datenlage, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ja durchaus auch von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, also dem Wissenschaftsgremium der Kultusministerkonferenz gefordert worden ist. Auf der anderen Seite höre ich jetzt schon die Stimmen der Lehrkräfte, die sagen, naja, vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Und zusätzlich haben die Schülerinnen und Schüler dann mit der Drucksituation zu kämpfen, dass eben weiter getestet wird. Also wenn man solche Tests macht, dann muss eigentlich auch klar sein, wie die Lehrkräfte entlastet werden. Übrigens, von Entlastung habe ich in keinem Parteiprogramm gelesen. Würdest du da mitgehen oder sagst du, naja, die Zeit ist jetzt einfach so, dass wir die Daten brauchen, da führt kein Weg dran vorbei?
Es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man sich das anschaut. Diese reine Datengetriebenheit, das wird ja auch den PISA-Studien im Grunde schon seit etlichen Jahren vorgeworfen, dieses reine Messen von bestimmten Kompetenzen, von bestimmten Kennwerten, davon verändert sich Schule noch nicht. Das ist so ein bisschen auch das, was hier möglicherweise die Kritik am CDU oder CDU-CSU-Programm wäre. Andererseits regen sie etwas an, was tatsächlich aus der Wissenschaft immer wieder gefordert wird, nämlich genauer hinzuschauen und auch bessere Daten zu erheben, als das bisher vielleicht passiert. Es gibt dort die Forderung auch bei der Union nach einem Bildungsverlaufsregister. Da soll quasi jeder Schüler, jede Schülerin eine datenschutzkonforme ID bekommen. Und dann kann man hinterher schauen, dass Schüler X oder Schülerin Y eben diesen und jenen Weg genommen hat und kann versuchen, aus der Vielzahl dieser Daten, ich meine, wir haben knapp 11 Millionen Schülerinnen und Schüler, und wenn man da mal ein paar Jahre sammelt, dann hat man wirklich einen Datenfundus, aus dieser Vielzahl tatsächlich auch etwas abzuleiten, also bestimmte Erkenntnisse abzuleiten. Aber ich gebe dir recht, das heißt natürlich auch, dass weitere Aufgaben auf Lehrerinnen und Lehrer zukommen. Und das ist sicherlich ein Grundproblem, das aber nicht ursächlich sozusagen mit der Datenlage zusammenhängt, sondern schlicht mit der Personalausstattung im Klassenzimmer bzw. in Schulen.
Gehen wir mal zu der nächsten Partei. Auch hier sei wieder gesagt, das ist selektiv in der Recherche von mir übernommen. Und wie jetzt in dem Gespräch auch schon klar wird, gibt es auch durchaus Überschneidungen. Die SPD hat eine Idee, wie man die bildungspolitischen Investitionen decken kann. Und zwar durch eine Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Glaubst du, dass dieser Ansatz realistisch ist? Und was meinst du, wie könnte sich das tatsächlich auf das Bildungssystem auswirken?
Also, dass mehr Geld im System automatisch für Verbesserungen sorgt, glaube ich nicht. Allerdings sehe ich schon auch die Situation, dass das System mehr Geld benötigt, das dann möglichst klug eingesetzt werden sollte. Wir haben das ja mit dem Startchancenprogramm so ein bisschen, dass gesagt wird, okay, wir gehen weg von diesem alten Prinzip, dass das sozusagen mit der Gießkanne verteilt wird, sondern diejenigen, die mehr benötigen, aus welchen Gründen auch immer, das muss definiert werden, die bekommen auch mehr Geld und mehr Unterstützung. Und wenn man das Geld aus einer Erbschaftssteuer hier einsetzen würde, wäre das sicherlich ein ganz guter Weg. Die SPD fordert zum Beispiel ja auch eine Fachkräfteoffensive für Kitas und Schulen. Das heißt, da wäre so ein Blick auf das, was personell gemacht werden kann, mit drin. Gleichzeitig haben sie auch Forderungen drin, die übrigens auch andere Parteien haben, wie das kostenlose Mittagessen an Kitas und Grundschulen. Sicherlich sinnvoll, sicherlich auch aus Gründen zum Beispiel der Armutspolitik ganz sinnvoll. Das allerdings sind natürlich oder wären mit Ausgaben verbunden. Da ist erstmal keine Partei, die das fordert, in der Lage, jedenfalls im Wahlprogramm die Gegenrechnung aufzustellen und zu sagen, wo dieses Geld herkommen soll. Was ich interessant finde an dieser Forderung ist sozusagen die Idee dahinter, dass man sagt, wir brauchen das, was wir als Sondervermögen Bundeswehr hatten, im Grunde auch für die Schulen und für den Bildungssektor. Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, hat das ja auch gefordert gehabt, schon vor einigen Monaten, als das Wahlprogramm noch gar nicht in der Mache war. Und dafür bräuchte die SPD ja eine führende Mehrheit oder müsste stärkste Partei in einer Koalition sein. Im Moment sieht es nicht danach aus. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen rumunke und mir eine Koalition zwischen SPD und Union vorstelle, die ja möglicherweise denkbar ist, dann glaube ich kaum, dass bei Friedrich Merz eine Vermögensteuer durchsetzbar wäre.
Es sei an dieser Stelle übrigens auch noch angemerkt, dass die 100 Milliarden, die Saskia Esken gefordert hat, auch durchaus von der Linken schon eingebracht wurde.
Ja.
Und das auch nicht so aus dem Blauen heraus, sondern Ich glaube, zumindest bei einer der beiden Parteien in Bezug auf den sogenannten Dresdner Bildungsgipfel, der 2008 stattfand und bei dem damals eigentlich festgelegt wurde oder zumindest die Idee im Raum stand, jedes Jahr 10% des Bruttoinlandsproduktes in Bildung zu stecken, was dann letzten Endes nach mindestens 10 Jahren darauf hinausgelaufen wäre, diese 100 Milliarden zu haben. Aber noch eine kurze Rückfrage. Wenn man, egal welche Steuer, sozusagen als Idee in Bildung stecken will, Steuern sind ja nicht zweckgebunden. Also ist überhaupt der Ansatz selbst realistisch? Also wenn wir davon ausgehen, da gibt es eine Mehrheit dafür und alle sagen, ja, wir brauchen wirklich viel Geld, das ist doch sozusagen innerhalb des deutschen Steuersystems gar nicht möglich.
Das ist natürlich ein Punkt, der für alle Ausgaben gilt. Zunächst mal muss man ja erstmal rechnen, was würde das kosten, wenn wir ein solches, ja, so ein Sonderprogramm in welcher Form auch auflegen. Und dann muss man sich überlegen, wo kommt realistischerweise Geld her? Es gibt keinen Automatismus, dass man, oder man kann den auch nicht einziehen, dass man aus einer Vermögensteuer dann Bildungsabgaben macht. Aber man kann natürlich schon schauen, dass in etwa die Summe, die man als Einnahmen erwartet und verbucht, dass die dann auch in etwa in Bildungsprogramme umgeleitet wird. Also das wäre schon machbar.
Okay. Kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Die haben ein Zukunftsinvestitionsprogramm. Die beste Bildung für alle ermöglichen soll. Gut, das hört man natürlich häufig. Aus egal welcher Partei, Deutschland wieder ganz vorne dabei bei der Bildung. Vor allen Dingen dort, wo die Verfassung derzeit Investitionen in Bildung beschränkt, soll der Bund mit den Ländern tragfähige Lösungen vereinbaren. Das hört sich für mich nach etwas an, was du gerade schon mal angedeutet hast, das sogenannte Kooperationsverbot. Zunächst mal, kannst du es ganz kurz erklären, was das bedeutet und wie schätzt du hier die Umsetzbarkeit der Maßnahme ein?
Ja, das ist keine Forderung nach Abschaffung des Bildungsföderalismus, die bei den Grünen und Bündnis 90 im Programm steht, sondern ich habe mir so als Notiz gemacht, die plädieren im Grunde für ein Aufweichen. Lass uns doch mal gemeinsam darüber reden, wie wir Bildungsförderung zwischen Bund und Ländern und Kommunen besser auf den Weg bringen können, besser koordinieren können.
Also nur um das kurz zu sagen, eine Aufweichung hat in Bezug auf den Digitalpakt, den ersten Digitalpakt ja schon stattgefunden, sonst hätte der Bund das gar nicht mitfinanzieren können, richtig?
Genau, das gab es auch schon beim Ganztagsprogramm und es gibt es jetzt beim Digitalpakt 1 und beim Schulbau gibt es das, da gibt es eine Kooperation. Also das ist ein, würde ich sagen, in dieser Form und in dieser Formulierung hochgradig realistischer Ansatz, der im Grunde nur Selbstverständlichkeiten widerspiegelt, indem man nämlich sagt, ja, also die Länder bekommen es alleine nicht hin, die Kommunen bekommen es alleine auch nicht hin, der Bund kann es auch nicht hinbekommen, weil er die Durchgriffsrechte nicht hat. Man muss miteinander reden und von daher würde ich sagen, das ist natürlich ein Ansatz, der sehr nah an einer realistischen Umsetzbarkeit liegt, was hier bei diesem Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung drinsteckt, das du angesprochen hast, ist, dass es mit am weitestgehenden ist, was denn da eigentlich mit abgedeckt werden soll. Also da geht es einerseits um mehr Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Es geht um kaputte Bauten, Schulbauten, dass dort eben Dächer geflickt werden, dass die Klos in Ordnung gebracht werden, dass die Räume auf Vordermann gebracht werden, dass die Elektrik und die Digitalversorgung saniert und auf modernsten Stand gebracht wird. Und es geht auch um solche Aspekte wie Schulsozialarbeit und Schulpsychologie. Also das ist wirklich schon ein sehr umfassender Blick auf Schule, der hier abgebildet wird. Im Programm steht nicht drin, wie viele Milliarden dafür ausgegeben werden sollen. Also es ist nicht beziffert in der Höhe. Aber wenn man sich überlegt, welche Bereiche da alles zusammenkommen, das ist schon ziemlich viel. Denn wenn wir uns alleine überlegen, was wir am Lehrkräftemangel haben, Schätzungen gehen ja von irgendwas 80.000 im Jahr 2035 bis sogar 170.000 hoch. Wir haben nochmal 125.000 fehlende Kita-Kräfte, Fachkräfte. Also wenn das alles mit einem solchen Zukunftsinvestitionsprogramm abgedeckt werden soll, dann muss das wirklich ein ziemlich, ziemlich dicker Brocken sein.
Zumal man ja dazu sagen muss, dass alleine die Instandsetzung der Schulen auch nochmal an die 50 Milliarden kosten würde.
Ja, mehr sogar. 55 Milliarden ist gerade die Schätzung. Das ist wirklich ein Riesenpaket. Und wenn man sich jetzt ein 100 Milliarden Programm für die Bildung vorstellen würde, dann wäre davon schon mehr als die Hälfte weg, nur um mal die Schulen halbwegs auf Vordermann zu bringen. Also Das sind wirklich enorme Summen, über die wir hier reden.
Wenn ich in Bezug auf Bildung über die AfD spreche, kriegen manchmal Leute große Augen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass die AfD eine der Parteien ist, die Bildungspolitik wirklich für sich entdeckt hat. Und zwar völlig unabhängig von der Wertung, sondern die Zielrichtung hin zu jungen Leuten und zu der Frage, wie Bildungspolitik gestaltet werden kann, ist bei der AfD jedenfalls in den letzten Jahren immer wieder doch sehr hoch gehangen. Und natürlich geht es da meist um bestimmte Bevölkerungsgruppen, um es mal etwas allgemein zu formulieren. Die Partei selbst will im Programm, so spricht sie, die Schulpflicht in eine Bildungspflicht umwandeln. Sie spricht sich für ein nach Begabung differenziertes, aber durchlässiges Schulsystem aus und will Hochbegabung besonders fördern. Gleichzeitig spricht sie von der Inklusion als einem Ideologieprojekt. Zumindest Björn Höcke hat das in einem Interview getan. Was ich nicht ganz verstanden habe darum, ist das nicht eine Forderung eines Systems, das jetzt gerade schon besteht? Denn wir haben eine Mehrgliedrigkeit. Oftmals, wenn ich von Dreigliedrigkeit spreche, sagen Leute ganz richtigerweise, eigentlich ist es eine Viergliedrigkeit, wenn man die Förderschulen dazu nimmt. Manche sprechen sogar von Fünfgliedrigkeit. Also, was an dieser Forderung ist neu?
Relativ wenig aus meiner Sicht auch. Was zunächst mal auffällt ist, wenn man sich die AfD anguckt, die haben ja einerseits ein Wahlprogramm, da kommt Bildung auch vor als eigenes Kapitel, aber es gibt auch einen Zukunftsplan Deutschlands, so einen 100-Tage-Plan, in dem die wichtigsten Punkte aufgeführt sind. Und in diesem Zukunftsplan tauchen Schule und Kinder erstmal nicht auf. Also das kann man schon mal festhalten. Scheint also innerhalb der Partei und innerhalb der Politik dort auch nicht höchste Priorität zu genießen. Und dann ist es tatsächlich sehr viel eine Forderung nach dem, was vielleicht viele Menschen so ein bisschen als die gute alte Zeit empfinden oder als das, was doch irgendwie geklappt hat. Da müssen wir jetzt doch nicht groß dran rumrühren. Also ein Schulsystem, in dem Kinder mit besonderem Förderbedarf nur am Rande vorkommen, wenn überhaupt sichtbar. Ein Schulsystem, dass die AfD formuliert es so, also ich zitiere jetzt, Abkehr von geschwätziger Kompetenzorientierung und die Rückkehr zur Vermittlung des Fachwissens als zentrales Anliegen der Schule. Das ist so ein bisschen tatsächlich das, was wahrscheinlich viele ältere Menschen kennen, was auch leicht überschaubar ist. Also da kann man sagen, okay, wenn ich in Mathe bestimmte Sachen kann, leiste und abrufen kann in der Prüfung, dann habe ich es geschafft. Das Problem ist, dass Bildungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit langen Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten mittlerweile sagen, diese Art von Bildungsverständnis, die sich auf Fachwissen alleine stützt, ist ein überholtes. Damit kommen wir in der Welt der Zukunft nicht mehr klar. Und dann gibt es eine Forderung, die wirklich ein bisschen kurios ist bei der AfD. Sie sagt, OECD und PISA-Konsortium sollen keinen Einfluss mehr haben auf das deutsche Bildungssystem. Da wird suggeriert, als würde die OECD sozusagen Lehrpläne bestimmen oder als würde das PISA-Konsortium entscheiden, was unterrichtet und geprüft wird. Das ist natürlich Quatsch. Wie groß der Einfluss von OECD und PISA-Konsortium ist und Leistungsstudien und so auf die Bildungspolitik, das hängt am öffentlichen Diskurs, das hängt an der Auseinandersetzung darüber und nicht an irgendwelchen politischen Entscheidungen. Das ist also sicherlich etwas, da wird eine Nebelkerze geworfen von der AfD, wo sie klar ist und auch erwartbar klar ist, dass sie zum Beispiel sagt, es soll keinen Islamunterricht geben an deutschen Schulen. Und es gibt, irgendwo habe ich die schöne Forderung gelesen, dass Schüler das Recht haben sollen, in der Schule Erfolg zu erleben, aber auch Misserfolg. Also das Recht auf Misserfolg ist eins, was die AfD mit propagiert.
Kommen wir mal von einem politischen Spektrum zum anderen. Die Linke hat eine Forderung, die mir gleichzeitig das Herz höher schlagen lässt, aber wo ich die Umsetzbarkeit, glaube ich, wie in keinem anderen Programm in Frage stellen würde. Und zwar fordert sie 2 Lehrkräfte pro Klasse, so dass individuelle Förderung ermöglicht werden kann. Finde ich klasse. Übrigens hier auch der Hinweis, der Lehrkräftemangel wird im AfD-Programm nicht erwähnt. Aber was hältst du von dieser Forderung der Linken? Es hört sich ja erstmal klasse an, aber wenn uns 85.000 Lehrkräfte fehlen, frage ich mich, wie man nochmal so viele vom Baum pflücken soll.
Ja, die gibt's nicht. Die Bäume dafür gibt's nicht. Es gibt die Früchte nicht. Es gibt wahrscheinlich auch auf dem Markt der potenziellen Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger längst nicht mehr diese Kohorten, die man da anwerben könnte. Von daher würde ich das weniger als politisches Programm, denn als Vision bezeichnen. Und ich glaube tatsächlich, dass so erziehungswissenschaftlich diese Vision von 2 Lehrkräften in der Klasse, von Teamteaching, von anderem Arbeiten, als wir das aus den letzten Jahren, ach man muss fast sagen Jahrhunderten gewohnt sind, dass das natürlich ein attraktives Angebot ist oder eine attraktive Idee, aber eben auch nicht viel mehr als das. Und da stimme ich dir völlig zu, schlicht nicht umsetzbar. Es müsste auch begleitet sein, und das fordert die Linke auch, von massiven öffentlichen Investitionen, unter anderem in Bildung. Und der Ansatz dahinter ist, dass die Linke sehr betont, dass damit Bildungsungerechtigkeit, Ungleichheit im System bekämpft werden könnte. Das müsse, Zitat, auch Priorität Nummer 1 sein. Also da sind schon starke Forderungen drin. Aber die Frage, ob man das so hinbekommt, ist tatsächlich eine offene, beziehungsweise aus meiner Sicht gar nicht mal so offene, sondern ich würde denken, das ist kaum zu machen. Zumal dann auch, das hatten wir eben bei der SPD schon besprochen, auch so Forderungen drin sind wie die Forderung nach einem kostenlosen Mittagessen. Auch das wäre sicherlich nochmal finanziell ein Riesenbatzen.
Wenn wir schon über Forderungen sprechen und deren Umsetzbarkeit, wir hatten es gerade darüber, dass im Grunde genommen vor allen Dingen gerade über Handyverbote diskutiert wird. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat das explizit im Parteiprogramm. Sie plädiert für ein Social-Media-Gesetz nach australischem Vorbild und keine Handys und Tablets in Grundschulen. Das war ein ganz konkreter Punkt. Bei anderen Punkten im Parteiprogramm war ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob die Partei ihre Position da schon gefunden hat. Es liest sich teilweise etwas allgemein. Ging dir das auch so?
Ja, das ging mir auch so, wobei manche Forderungen natürlich trotz ihrer Allgemeinheit nichts an Richtigkeit verlieren. Also zu sagen, die Bildungskleinstaaterei ist nicht mehr zeitgemäß, darüber, glaube ich, kann man sehr gut diskutieren. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der sich auch lohnt, weiter zu diskutieren. Aber tatsächlich außer den sehr strikten Social Media und Digitalgeräte Restriktionen, die gefordert werden, bleibt es ein bisschen wolkig. Gute Bildung und Chancengleichheit wird auch gefordert. Andererseits wird sehr betont, man solle es doch beim dreigliedrigen Schulsystem belassen, das allerdings durchlässiger machen. Also da gibt's durchaus Anknüpfungspunkte auch zu dem, was die AfD fordert, wenn man sich das anschaut. Und wo ich ein bisschen erstaunt war und tatsächlich das auch interessant finde, ist, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht als einziges die Lehramtsausbildung sehr konkret adressiert und sagt, wir brauchen in allen entsprechenden Studiengängen, übrigens auch in allen pädagogischen Berufsausbildungen, so nennen sie das, glaube ich, ein duales Studium ab der ersten Woche. Also da will man sofort mit ganz, ganz viel Praxis reingehen. Und das ist sicherlich eine Forderung, die in dieser Form und in dieser Klarheit, soweit ich das jedenfalls gesehen habe, einmalig ist.
Wenn wir über die FDP sprechen, und wir haben über die FDP gesprochen, dürfen wir zumindest Volt nicht völlig links liegen lassen. Volt verspricht sich natürlich, die 5%-Hürde zu nehmen. Hier gibt es auch viele Forderungen, die andere Parteien haben. Was ich interessant fand, war nochmal eine europäisch orientierte Bildungspolitik mit Fokus auf Austausch und Mobilität. Wie siehst du diese Forderung?
Ja, das ist interessanterweise etwas, das kommt, wenn überhaupt, auch bei den anderen Parteien häufig nur am Rande vor. Und da setzt tatsächlich Volt so ein bisschen einen Schwerpunkt. Also wir haben die Forderung, dass es so etwas wie einen Erasmus-Plus-Austausch geben soll, also diesen studentischen Austausch oder auch für Azubis, den wir jetzt schon haben. Den soll es auch für Schülerinnen und Schüler geben. Die haben wir bei der FDP zum Beispiel. Also die sagen, das wäre etwas, das können wir uns vorstellen. Da geht Volt deutlich weiter, bettet im Grunde das Lernen in einen europäischen Rahmen ein in der eigenen Vorstellung. Was bei Volt zusätzlich auffällt, und auch das finde ich zumindest bemerkenswert, ist, sie haben einen eigenen kleinen Absatz, der sich mit fairen Arbeitsbedingungen im Bildungssystem befasst, im Wahlprogramm. Und das bezieht sich unter anderem auf die frühkindliche Bildung mit Fachkräften. Das bezieht sich aber auch auf pädagogische Fachkräfte an Schulen. Und da werden dann so Aspekte wie Gesundheitsförderung zum Beispiel mit erwähnt. Und man sagt, im Grunde sollten wir schauen, dass im pädagogischen Bereich alles an die Bezahlung von Lehrkräften angeglichen wird. Also die Entlohnung auch von pädagogischen Fachkräften in der Kita soll soweit angehoben werden, dass sie in den Bereich dessen kommt, was Lehrerinnen und Lehrer heute schon verdienen. Und so stellen sie sich dann eine Schule der Zukunft vor, die sehr stark auf Chancengleichheit setzt und Vielfalt und dann gleichzeitig das individuelle Lernen fördert. Das wird auch so hervorgehoben. Von daher eine ziemliche Mischung aus bestimmten Aspekten mit leichten eigenen Schwerpunktsetzungen, so würde ich das beschreiben.
Die ZuhörerInnen werden gemerkt haben, dass wir in dieser Beschreibung von einigen Blitzlichtern natürlich immer bestimmte Wertungen schon haben einfließen lassen, die bei dir natürlich auch auf der Grundlage deiner Recherche in Bezug auf Bildungspolitik laufen. Bei mir auch aus der Erfahrung der eigenen Praxis und dem, was ich so von anderen Lehrkräften, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler höre. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auf eine wirklich dezidiert persönliche Perspektive abheben. Bei mir war es so, ich habe im Grunde genommen zwei Herzen in der Brust. Das eine ist, auf der einen Seite finde ich es bemerkenswert und positiv, dass es quasi keine Partei gibt, die Chancengerechtigkeit nicht erwähnt. Gut, die AfD aus Gründen sozusagen eines Ansatzes, in dem es eher um Selektion geht, aber bei den anderen spielt Chancengerechtigkeit eine große Rolle, spielt frühkindliche Bildung eine Rolle, spielt die Finanzierung in Bezug auf frühkindliche Bildung eine Rolle. Das finde ich alles durchaus sinnvoll. Auf der anderen Seite erkenne ich keine wirkliche bildungspolitische Vision. Also die Frage danach, wie die Lehrkräfte, die im System sind, und da sprechen wir ja von 800.000, wie die unterstützt werden können, damit nicht noch mehr Lehrkräfte die Schulen verlassen. Wie man es schafft, diese Forderungen einzubringen und gleichzeitig nicht eine Überlastung oder eine zusätzliche Überlastung zu bringen, spielt keine Rolle. Und eine wirkliche Zielsetzung, das soll die deutsche Bildungspolitik in der Zukunft erreichen, das habe ich in der Form ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Wie sieht's bei dir aus?
Geht mir genauso. Also die große Vision fehlt mir. Es werden gerne Buzzwords eingesetzt, die natürlich auch nicht überraschend sind, dass von der Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, Bildungsungerechtigkeit bekämpfen. Also diese Dinge, das kommt häufig vor, genauso wie beste Schule, bessere Schule, weltbeste Schule. Also auch das habe ich mehrfach gelesen. Da steckt viel an Forderungen in den Programmen, was so ein bisschen an eher auf das Emotionsthema abzielt, würde ich sagen. Also auf das Thema, dass man sagt so, ach, das habe ich so erlebt oder das kenne ich doch bestimmt so von früher oder auch nicht ganz so früher. Das war nicht so schlimm, lass uns da mal bleiben, lass uns da mal Veränderungsdruck rausnehmen. Ich kann diesen Wunsch danach, dass Schule ruhiger und verlässlicher wird, kann ich gut verstehen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir damit eine Chance haben, das Schulsystem nach vorne zu entwickeln, sondern das wird, also Veränderung wird die Konstante bleiben in Schule. Und das ist anstrengend für alle Beteiligten. Und von daher würde ich so ein bisschen drauf gucken, dass man so ein paar Kerndinge identifiziert, die gut sind. Das wäre sozusagen mein Blick auf diese Wahlprogramme. Also, dass man sich mit Sprache beschäftigt und Sprachkompetenz, weil die einfach Grundlage für den Bildungserfolg ist. Ja, das sollte Thema sein. Dass man sich mit der Ausstattung von Schulen und mit dem Umgang sozusagen mit den Gebäuden sich beschäftigt, sollte Thema sein, genau wie das Digitale. Gleichwohl werden wir da das jedenfalls zeigen, die Wahlprogramme aus meiner Sicht, keine umwerfenden Reformen anschließend erleben oder keine revolutionären Veränderungen, dass Schulthemen und Bildungsthemen plötzlich ganz anders, ganz neu und mit ganz frischem Wind diskutiert werden. In dieser Phase sind wir ganz offensichtlich nicht. Andere Probleme scheinen größer zu sein oder werden größer gemacht oder als größer wahrgenommen. Und das ist für das Bildungsthema keine besonders gute Nachricht, finde ich, mit Blick auf diese Bundestagswahl.
Wenn wir über Revolution sprechen, jetzt nochmal eine Frage, die den roten Faden ein bisschen verlässt, aber hast du irgendwo was zu KI gelesen?
Nur indirekt sozusagen. Es wird sozusagen bei Digitalem immer mitgedacht. Es kommt mal ein, zweimal gibt es die Abkürzung, die vorkommt, aber dann wird so eingereiht in alles Digitale, in Social Media, in KI, also dass man Medienkompetenz für den Umgang mit digital geprägten Dingen finden muss, und da gehört künstliche Intelligenz dann auch dazu. Was ich interessant finde, ist, dass viele trotzdem auf dieses Unbehagen reagieren, und das ist gleichzeitig vielleicht eine Chance und ein Problem. Ein Problem deshalb, weil dann möglicherweise sich diese Verbotsrhetorik in den Wahlprogrammen, was Digitales in der Grundschule auch oder möglicherweise auch in weiterführenden Schulen angeht, das scheint mir so ein bisschen so eine Reaktion zu sein auf eine massive Verunsicherung durch das, was da durch KI auf uns zukommt, was zu erahnen ist, wo es aber noch wirklich an allen Ecken und Enden an Konzepten fehlt. Und da scheint es mir, dass manche Parteien sagen, dann lass uns das lieber mal verbieten, dann haben wir noch ein paar Jahre Ruhe. Wird nicht so sein, ist meine Prognose. Das ist gleichzeitig die Chance, dass die Veränderung in Schule vielleicht gar nicht so sehr aus den Wahlprogrammen herrührt, vielleicht auch gar nicht so sehr daher herrühren wird, wer jetzt in welchem Ministerium an der Spitze sitzt, sondern viel stärker aus der Schulpraxis kommen wird und auch kommen muss. Aus dem, was Lehrerinnen und Lehrer erleben, aus dem, was Schülerinnen und Schüler erleben, aus dem, was auch längst Praxis ist, so wie der Einsatz von KI. Schule hechelt im Moment ein bisschen hinterher und versucht, das einzuholen. Aber letztlich ist das, glaube ich, die Veränderung, der sich niemand mehr entziehen kann. Und von daher bleibt Schule und Schulpolitik und Schulentwicklung wahnsinnig spannend aus meiner Sicht. Möglicherweise nimmt die Bedeutung der Bildungspolitikerinnen und Politiker ab. Und dann wäre es vielleicht auch gar nicht so wichtig, was jetzt in den Wahlprogrammen steht.
Ich würde gerne abschließend nochmal deine persönliche Meinung wissen. Wir können hier keine Wahlempfehlung geben, wollen wir auch gar nicht. Aber vielleicht können wir es so gestalten, dass du aus deiner Sicht und aus deiner Expertise über das deutsche Bildungssystem so eine Art Wenn-Dann-Hinweis geben kannst. Also wenn einem das besonders gelegen ist, dann könnte sich diese Partei bildungspolitisch anbieten. Wenn einem daran gelegen ist, dann könnte man dieses Parteiprogramm nochmal anschauen.
Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil, glaube ich, der Blick auf Schule und aufs Bildungssystem unter ganz unterschiedlichen Aspekten erfolgt. Wenn ich aus einer Familie komme mit Zuwanderungsgeschichte und vielleicht täglich erlebe, wie schwierig es meine Kinder haben, im Schulsystem gleich behandelt zu werden, die gleichen Chancen eröffnet zu bekommen wie in Deutschland geborene und deutschstämmige Kinder, dann wäre das natürlich ein ganz anderer Blick, als wenn ich sage, ich finde, weil ich vielleicht in der Wirtschaft aktiv bin, bestimmten Fachkräftebedarf habe, bestimmte Qualifikationen mir wünsche, ich finde Digitalisierung ein wahnsinnig wichtiges Thema oder sogar künstliche Intelligenz, die kaum vorkommt. Es ist was anderes, als wenn ich selber Lehrerin bin und bestimmte Überlastungen einfach erlebe im Job, bestimmte Frustrationen, ein vielleicht von mir so wahrgenommenes Nichthandeln der Politik. Das ist wieder eine andere Situation, als wenn ich Elternteil bin und sehr besorgt bin um die Chancen meiner Kinder und die vielleicht in Gefahr sehe, weil Schule nicht das leistet, was ich meine, was sie leisten sollte. Also das wäre ein sehr langes zusätzliches Gespräch, was wir, glaube ich, führen müssten, um diese ganzen Perspektiven abzudecken. Was ich empfehlen würde, ist vielleicht, wenn ich mich selber so ein bisschen in einer verdichteten Form mal mit vielen Wahlprogrammen beschäftigen würde, auf den Bildungsserver des DIPF zu gehen, des Leibniz-Instituts für pädagogische Forschung. Auf diesem Server gibt es tatsächlich eine Paraphrasierung der Wahlprogramme und einen Vergleich, wo man so ein bisschen gucken kann, wo liegen die Schwerpunkte. Da sind dann die wichtigsten Stellen auch nochmal rausgeschrieben. Aber ich fürchte, man kommt nicht umhin, tatsächlich selber auch etwas ausgiebiger reinzugucken, wenn man Bildungspolitik zur Grundlage seiner Wahlentscheidung machen möchte, weil die eben vor allem in den Programmen zu finden ist und nicht auf den Marktplätzen und in den Reden und in den Statements, die wir jeden Tag in den Medien sehen. Ja, dass vielleicht der Blick, der jetzt nicht ganz deine Frage beantwortet, aber möglicherweise doch einen Hinweis gibt.
Nee, das ist vor allen Dingen gerade am Ende total sinnvoll, dass du nochmal darauf hinweist. Ein weiterer Hinweis für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben, wäre der Artikel vom Deutschen Schulportal, wo auch noch verschiedene Punkte herausgegriffen und miteinander verglichen werden. Beides werden wir in die Shownotes packen. Und damit sage ich Armin ganz herzlichen Dank, dass du nochmal dabei warst.
Ich danke dir, danke für die Einladung und für die Diskussion.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.